Vierte Halbzeit, der Dortmunder Amateurfußball-Podcast.
Jawohl, eine neue Woche bedeutet auch eine neue Folge unseres Podcasts der vierten Halbzeit hier, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Den mache heute ich zusammen mit meinem Kollegen Timo Janisch. Timo, danke ja, erstmal, dass du dabei bist. Ich glaube, in der Konstellation hatten wir es auch schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Ich erinnere mich zumindest nicht an das letzte Mal.
Das stimmt, ist eine Weile her auf jeden Fall. Zuletzt unsere Kollegen Linus Wiebrecht und Vincent Vogel. Schöne Grüße an der Stelle, die hier oft standen, saßen und gesprochen haben.
Genau, in wechselnden Konstellationen, mal mit dir, mal mit mir heute machen. Wir beide das dann wieder zusammen und wir wollen uns heute ausgiebig der Kreisliga A1 widmen. Haben wir schon regelmäßig gemacht, liegt aber auch daran, dass das eine der spannendsten, wenn nicht sogar die spannendste Liga mit Dortmunder Beteiligung in diesem Jahr ist, würdest du das sagen?
Ob es am Ende die spannendste ist, muss ich glaube ich noch zeigen. Also ich glaube, dann ist ja am Ende so der Ausgang der Saison entscheidend, ne? Ob es wirklich irgendwie lange offen bleibt bis zum Ende. Aber es ist mit die interessanteste Liga. Also klar, wir haben verschiedene interessante Ligen. Die Regionalliga war alleine wegen Türksburg interessant. Wir haben 5 Dortmunder Landesligisten, das hatten wir eine ganze Weile nicht, vielleicht noch nie. Also insofern gibt es da auch viele Lokalduelle. Es geht auch für fast jede Mannschaft um was. Das ist auch sehr, sehr spannend. Aber es ist halt eine Liga, wo wir halt 3 Teams haben, die unbedingt hoch wollen, die im Zweifel halt auch besser sind als der Rest, also wo man einen relativ klaren Cut sehen kann. Das sagen zumindest auch gerne dann die ersten Verfolger, ne, wenn man Richtung Rot-West-Germania, Rot-West-Barau, Dorsfelder SC schaut. Da wird dann schnell und gerne gesagt, ey, wir spielen quasi nur darum, die Besten dahinter zu sein. Das ist, glaube ich, auch legitim. Am Ende auch von der sportlichen Qualität her wahrscheinlich passend. Und da oben tobt eben ein brutaler Aufstiegskampf. Also da sind 3 Mannschaften, die unbedingt hoch wollen, die dafür viel investieren, sei es finanzieller Natur, das können wir halt nicht im Zweifel immer irgendwie genau beziffern oder so, oder beurteilen, besser gesagt. Aber halt auch ganz viel Energie da reinstecken. Also da ist, glaube ich, keiner dabei, der sagt so, hey, schau mal, was bei rumkommt am Ende. Es ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt, sondern die haben alle gemerkt, wir können und wollen dann unbedingt. Und sind ja auch dann Vereine, die in aller Munde sind, sei es durch Wintertransfers, schon durch Sommertransfers, durch prominente Verstärkung, auch vielleicht außerhalb des Platzes. Und am Ende, finde ich, macht es besonders spannend und auch interessant, dass du 3 Mannschaften hast für 3 verschiedene Saisonausgänge sozusagen. Das Spiel nicht 3 um 2 Aufstiegsplätze oder 3 um 1 Aufstiegsplatz, sondern einer steigt direkt auf, einer muss in die Relegation und einer ist raus. Also einer, der hat dann halt nichts nach der Saison. Und dass du da so 3 verschiedene Möglichkeiten hast, das finde ich, macht es dann irgendwie auch besonders interessant.
Definitiv. Ja, du hast auch gerade gesagt, 3 Vereine, die ganz viel Aufmerksamkeit generieren. Das hat man dann auch bei den direkten Duellen, die bisher stattgefunden haben, gesehen, mit Zuschauerzahlen, die in der Kreisliga A, glaube ich, die absolute Ausnahme darstellen. Ich selber war vor 2 Wochen dann beim direkten Duell Bosna gegen Schari. Schari 2-1 gewonnen. Und weiß ich nicht, das war eine Atmosphäre mit schwer zu schätzen, aber mit Sicherheit 700-800 Zuschauern. Also der komplette Platz voll, auch drumherum in mehreren Reihen stehend und so. Das war schon echt außergewöhnlich für die Kreisliga A. Hat auch richtig viel Spaß gemacht. Du warst, das weiß ich, beim Hinspiel von Westfaler gegen Schari. Da war es ein bisschen weniger vom Andrang her, aber nicht bedeutend weniger und auch mit einer ganz ungewöhnlichen Stimmung für so ein Kreisligaspiel. Und ich glaube auch deswegen macht diese Staffel in diesem Jahr so viel Spaß. Und du hast gesagt, es ist jetzt auch irgendwie keiner der Vereine, der sich irgendwie zurückhält oder so mit Ambitionen. Also Westfalia seit Gründung nicht. Bosna hat vor der Saison gesagt, wir wollen aufsteigen. Hat dann erstmal einen Fehlstart hingelegt.
Die sind auch die zurückhaltendsten.
An dem Ziel festgehalten. Ja. Und Schari jetzt mit der sehr komfortablen Ausgangslage, über die wir gleich sprechen, hat allerspätestens mit den Wintertransfers William Valenti und Marcel Ramsey untermauert, dass es nur einen Weg für den Verein in dieser Saison geben kann. Und der ist der Weg in die Bezirksliga. Und dafür sieht es seit diesem Wochenende noch mal besser aus als vorher. Fass mal vielleicht kurz zusammen, was die 3 Mannschaften am vergangenen Sonntag gemacht haben. Ich glaube, das geht bei 2 Teams relativ zügig. Bei einer Mannschaft müssen wir ein bisschen ausführlicher darüber sprechen.
Ich finde, es geht bei einer ausführlich. Das ist Schari. Die haben bei Rot-Weiß Germania 3-0 gewonnen. Sicherlich auch zumindest mal ein mittelgroßer Stolperstein. zumindest und ja, stehen damit weiterhin ungeschlagen auf Platz 1, haben jetzt 52 Punkte. Machen wir auf Platz 3 weiter, da steht nämlich Westfalia Dortmund, da war es, sag ich mal, am zweiteinfachsten. Die haben ihr Spiel beim TSC Eintracht mit 0-1 verloren. Früh im Spiel Eigentor von Kevin Temme und danach, ja, so sagte es Maurice Temme mir, hatten sie viel Ballbesitz, aber vorne einfach nicht genug Durchschlagskraft. Mhm. Also klingt für mich so, als hätte man jetzt auch nicht so sich die ganz vielen Chancen erspielt. Und ja, sagte mir, viel Ballbesitz, aber davon kann man sich bekanntlich halt nichts kaufen. Und ja, TSC Eintracht hatte wenige Chancen, aber halt das Eigentor, das hat dann das Spiel entschieden. Das führt zumindest erstmal dazu, dass Westfalia jetzt ein Spiel mehr hat als Kavchari und 8 Punkte Rückstand. Also da tut sich dann allmählich eine Lücke auf. Und ja, Sarajevo Bosna hat beim SuS Özbekley gespielt. Merken es viele, viele Westvereine in dieser Liga. Und da stand es kurz vor Schluss 2-3 aus Bosner Sicht. Oder das Spiel drohte verloren zu gehen. Dann gab es aber, ja, ich sag mal, Auseinandersetzung. Es ist noch nicht klar, was passiert ist. Das Spiel wurde abgebrochen kurz vor Schluss durch den Schiedsrichter. Es gab Tumulte unter den Zuschauern. Es ging wohl verbal los. Dann das blinken Videos, die dann zu sehen waren, wurde es auch körperlich. Spieler mischten mit, Fans mischten mit. Wer genau da wem jetzt zugehörig ist, beziehungsweise wem was zur Last gelegt werden kann, das ist total drubbelig. Da bist du der bessere Experte als ich, kannst du gleich gerne nochmal erzählen. Aber das wird sicherlich das Kreissportgericht beschäftigen, um das einmal abzukürzen. Und ja, das Kreissportgericht wird dann über die Wertung dieses Spiels letztendlich entscheiden. Deswegen müssen wir um Sarajevo Bosna gerade eine Klammer machen, was den Punktestand angeht. Sie stehen jetzt bei 45. Und 19 Spielen, sprich 2 weniger als Westfalia, aber es könnte natürlich auch sein, dass sie bei 45 stehen und dann eben das abgebrochene Spiel dazugerechnet wird und eben kein Punkt dazu kommt, dann hätten wir Schari auf 1 mit 52, Bosna auf 2 mit 45 und Westfalia mit einem Spiel mehr und einem Spiel weniger, und einem Punkt weniger dahinter auf der 3. Das ist die Ausgangslage nach diesem Spieltag.
Genau, Tabelle so ein bisschen verzerrt dadurch, müssen wir jetzt auch ein bisschen abwarten, was passiert. Du hast es angesprochen, das wird am Ende eine Entscheidung vom Kreissportgericht sein, wer da Punkte bekommt. Falls jemand Punkte bekommt, gibt ja auch die Option, dass das Spiel gegen beide Mannschaften gewertet wird. Aber ja, das ist aktuell völlig offen. Wir haben hier am Sonntag mit Beteiligten beider Mannschaften gesprochen, haben so ein grobes Bild, glaube ich, bekommen von dem, was da passiert ist. Haben auch mit der Polizei gesprochen. Es wurden diverse Strafanzeigen gestellt im Nachgang wegen verschiedener Delikte. Und ja, also die Aussagen der Beteiligten von Özbekley und von Bosna gehen sie auch in den entscheidenden Punkten dann auseinander.
Wie so oft in solchen Fällen natürlich.
Genau. Können wir kurz wiedergeben, was die beiden Vereine von sich gegeben haben. Auf der einen Seite Sarajevo Bosna, die natürlich ja, ziemlich unzufrieden erstmal mit dem sportlichen Teil des Nachmittags waren und sich sicherlich mehr erhofft hatten, als kurz vor Schluss zurückzuliegen bei Özbekley, vor allem weil Özbekley die Woche davor gegen Schari 2-10 auf die Mütze bekommen hat und ja, jetzt vielleicht als Mannschaft angesehen wurde im Vorfeld, die jetzt nicht den allergrößten Widerstand leisten würde, wenn man sich von Schari abschießen lässt. Das war auf jeden Fall nicht der Fall. Bosna hat bis zur Pause 1-0 geführt, dann hat Özbekley das Spiel relativ zügig gedreht, 3-1 geführt. Bosna macht irgendwann so um die 80. rum den Anschlusstreffer. Dementsprechend, das sagen dann beide Vereine, wurde es dann in der Schlussphase natürlich nochmal hektischer, ein bisschen hitziger auch, aber alles so im Rahmen. Auslöser war dann wohl wirklich irgendwas, was abseits des Platzes stattfand. Verbaler Austausch, der dann auch irgendwann die Grenze des guten Stils verlassen hat und zu Handgreiflichkeiten führte. Daraufhin hat sich relativ schnell eine unübersichtliche Situation auf der Tribüne hinter den Trainerbänken ergeben mit sehr vielen Beteiligten. Du hast gerade gesprochen von Videos, die im Umlauf sind und auf denen sieht man dann auf jeden Fall auch Bosner Spieler, die dazukommen. Mit welcher Intention ist jetzt dann wiederum nicht so gut erkennbar, ob sie schlichten wollen, ob sie sich beteiligen. Auch da gehen dann die Darstellungen der beiden Vereine auseinander. Bosner sagt, es geht ums Schlichten. Özbekley sagt, nee, die haben schon mitgemischt, also in erster Linie verbal. Und dieses Verlassen des Platzes und Beteiligen an dieser Auseinandersetzung sei dann auch ursächlich dafür gewesen, dass das Spiel abgebrochen wurde, sagt Özbekley.
Ja, und der Schiedsrichter hat sich das dann so mittellange noch mit angeguckt vom Platz aus, hat dann, glaube ich, aber auch gesehen, hey, es wird gerade extrem unübersichtlich, Emotionen waren ja schon hochgeschaukelt, sonst kommt es gar nicht so weit. Und dann, ich glaube, nach 83 Minuten, meine ich, hat er dann gesagt, okay, hier geht es unter den Umständen, was passiert ist, dann eben nicht weiter, hat dann abgepfiffen.
Mhm. Genau. Ja, komplett offen, was jetzt mit diesem Spiel, mit der Wertung passieren wird. Könnte aber eine Vorentscheidung geben, sollte Bosner kein Punkt aus diesem Spiel bekommen. Du hast gerade einmal schon vorgerechnet, was das bedeuten würde. 7 Punkte Rückstand auf Schari. Das direkte Duell hat Schari schon gegen Bosner gewonnen. Also muss Bosner mehrfach darauf hoffen, dass Schari patzt. Schari hat noch kein Spiel verloren in dieser Saison. Blick aufs Restprogramm macht jetzt auch wenig Hoffnung für Westfalia und Bosner. Das ist relativ einfach. Wäre das für dich schon der Zeitpunkt, an dem Schari die Meisterfeier planen könnte?
Kommt natürlich komplett darauf an, wie jetzt am Ende das Sportgericht entscheidet. Ich glaube, da sind Patrick Neumann, der Vorsitzende, und seine Kollegen nicht drum zu beneiden. Großes Problem an so einer Nummer ist ja immer, Video ist irgendwie so die beste Quelle. Klar wird der Schiedsrichter gehört, die Vereine werden eingeladen, es werden Zeugen genannt und so weiter. Und dann auch vernommen, und das wird auch sehr ausführlich und, wie ich finde, auch sorgfältig gemacht. Aber klar, ein Video dokumentiert das Ganze irgendwie am besten und am objektivsten. Allerdings haben diese Videos eine große Schwäche. Sie setzen in der Regel immer erst dann ein, wenn schon was passiert ist. Und es geht ja bei diesen Abbrüchen oftmals um die Schuldfrage. Mhm. Also quasi, was der Auslöser war und wer dafür gesorgt hat, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Und genau diese Frage ist da meistens schon so quasi nicht mehr mit dem Video, zumindest nicht sicher zu beantworten. Deswegen wird das dann eine ganz wichtige Entscheidung. Aber sollte Sarajevo Bosna am Ende ohne Punkte da rausgehen, glaube ich, dass es reicht mit für Schari. Und zwar finde ich bei solchen Situationen dann immer ganz, ganz wichtig, so zu schauen, okay, die haben jetzt so und so viele Punkte Vorsprung, aber dann oftmals im Vergleich zu nehmen, wie viele Punkte haben sie überhaupt liegen lassen. Ich glaube, sie haben 4-mal unentschieden gespielt. Genau. Das wäre dann 4-mal 2 Punkte, die fehlen. Das sind dann 8 Punkte, die Schari nach jetzt genau 2 Drittel der Saison hat liegen lassen. Und es sind dann ja jetzt schon 7 Punkte Rückstand, wenn es dabei bleibt. Plus ein Spiel mehr haben sie nicht mehr gegenüber Bosna. Aber da müsste Bosna schon alles gewinnen und Schari quasi jetzt nochmal ungefähr die Punkte liegen lassen, die sie in den 2 Dritteln der Saison liegen gelassen haben. Plus Schari hat sich ja eher verstärkt im Winter, beziehungsweise deutlich verstärkt im Winter. Ich gucke nochmal, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, haben sie, meine ich, auch noch keinen Punkt abgegeben jetzt nach der Winterpause. Korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber ich meine, das war bislang Siege. Schauen wir nochmal rein. Sicherheitshalber 3-0 jetzt gegen Germania, dann das von dir erwähnte CSU2 gegen Özbil. Dann ganz spät das Spiel gegen Bosna gedreht, 2-1, gegen Barob 3-2 gewonnen. Und dann sind wir schon in der Winterpause, sprich, da deutet eigentlich so von der Dynamik her, von der Form, nichts drauf hin. Und klar, ich glaube schon, dass Schein nochmal einen Punkt liegen lassen wird. Glaube ich schon. Dafür ist die Liga dann auch an vielen Ecken und Enden zu stark, vielleicht auch 2-mal. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende reicht. Und dann ist für mich das direkte Duell, gerade in Kombination jetzt mit dem Spiel da gegen Özbil, halt dann entscheidend gewesen. Da führt Bosna lange. Schari dreht das Spiel spät. Dadurch hast du da die Punkte mitgenommen. Und jetzt fehlt Bosna natürlich dieses Spiel irgendwie auch noch so, dass das jetzt noch in der Hinterhand zu haben wäre, glaube ich, ein Hoffnungsschimmer, um dann auch nochmal diese Dynamik auslösen zu können. Hey, die haben gegen uns verloren. Jetzt, wir können denen selber eine Niederlage zufügen. Dann fängt man vielleicht an zu rattern und dann ist das nächste Spiel gegen durchschnittlichen Gegner vielleicht doch mal besonders schwer oder so. Also so diesen Trumpf noch zu haben, das fehlt dann auch total in der Hand. Deswegen würde ich mich dann schon sehr, sehr wundern, wenn KF Schari nicht am Ende der Saison ganz oben steht. Ich glaube, wenn, dann wäre es jetzt wirklich so eine Dynamik, die sie aus dem Konzept bringen würde. Also ich glaube nicht, dass sie irgendwie verteilt noch 3 Spiele oder sowas verlieren, sondern wenn, dann ist es, glaube ich, eine Serie. Es wirkt auch alles irgendwie so sauber moderiert. Ich habe das Gefühl, die sind sich nicht so sicher. Der Trainer macht das gut. Also es wirkt nicht so, wie es oftmals ja dann bei so Mannschaften sind, die sich top verstärken, dass oftmals dann ja halt so ein bisschen viel von der Qualität, die sie dazugewinnen in der Offensive steckt. Das ist bei Schari, finde ich, so. Also die Transfers, die sie jetzt im Winter getätigt haben, Billy Molenti, Marcel Ramsey, Moa Bükdere ist dazugekommen. Das sind ja schon Spieler, die dir eher vorne helfen als hinten. Aber es wirkt trotzdem irgendwie ausbalanciert und nicht so, als könne man vielleicht mal irgendwie 5 Tore schießen, aber 6 bekommen oder sowas. Ne? Manchmal kann es dann ja irgendwie wild werden. Haben auch in der Vergangenheit schon gesehen, dass solche vor allem offensiv starken Mannschaften so ein bisschen die Konstanz fehlt. Denk da an den FC Roche, der sich eine Zeitweise mit starken Mannschaften in der Bezirksliga vor einigen Jahren schwer getan hat. TuS Hannibal hatte mal eine ähnliche Zeit. Aber bei Schari wirkt das auf mich so sehr balanciert, gesund und sportlich kurzfristig bis zum Sommer dann auch irgendwie gesettelt.
Für mich war so die eine Frage nach dem Bosna-Spiel, ob da jetzt dieses Leichtfertige vielleicht reinkommt, wenn man dieses gewonnene direkte Duell im Hinterkopf hat und denkt so, jetzt sind wir schon durch und stolpert dann im nächsten Spiel. Da war genau das Gegenteil der Fall.
Ja.
10-2 gewonnen, also ganz klar die Sinne geschärft, wir haben jetzt gegen Bosna gewonnen, das wichtigste Spiel wahrscheinlich in der Rückrunde, aber wir haben auch noch 9 Spiele, glaube ich, danach zu spielen und die müssen wir auch erstmal gewinnen. Und da wurde wahrscheinlich vom Trainerteam und auch innerhalb des Teams sehr viel richtig gemacht, um da gar nichts irgendwie anbrennen lassen zu wollen. Und ich habe gerade das Restprogramm schon einmal angesprochen. Da sind nicht so die ganz großen Stolpersteine irgendwie dabei. Schari hat jetzt gegen Germania schon gespielt, hat gegen Barup gespielt, hat gegen Dorsfeld schon gespielt. Also von den Mannschaften, die im oberen Tabellendrittel stehen, aktuell ist nur noch Westfalia offen.
Die spielen sie am viertletzten Spieltag, Mitte Mai. Das ist, könnte natürlich, also würde Westfalia natürlich sehr helfen, wenn sie Schari selber noch kriegen könnten zu dem Zeitpunkt, wenn sich das so ergeben würde. Aber dann der Schari danach Körne, die haben Westfalia geschlagen, TSC Eintracht, die haben auch Westfalia jetzt beide geschlagen, aber gehören natürlich einfach nicht zu den konstanten Mannschaften. Ich glaube, Eintracht war auf Platz 11 vor dem Westfalia-Spiel. Am letzten Spieltag dann Oranje Lütgen Dortmund, die es das erste Mal überhaupt gewonnen haben. Also da
gegen die wiederum hat Schari in der Hinrunde nur unentschieden gespielt,
ja,
zu
gut,
dem Zeitpunkt, als Oranje noch gar keinen Punkt hatte.
Das stimmt.
Also vielleicht hat Schari auch genau aus diesem Spiel so seine Lehren gezogen und wird regelmäßig daran erinnert, dass das bitte nicht wiederholt werden soll.
Ja, so wirkt es bislang nämlich. Ne?
Genau.
Haben sie auch gegen Barup durchgesetzt mit einem 3-2. Also sie haben jetzt auch schon so ein paar im Zusammenhang mit dem Bosna-Spiel dann auch so ein, zwei knifflige Situationen überstanden. Das hilft ihnen natürlich auch, wenn du in so einem Spiel gegen vermeintlichen Underdog dann halt auch cool bleibst, wenn du nicht direkt in Führung gehst. Wenn du vielleicht mal in Rückstand gerätst oder es lange 0-0 bleibt oder so, dass du schon mal so ein, zwei solche Situationen in der jüngeren Vergangenheit gemeistert hast, das hilft dann, finde ich, immer sehr.
Plus, was glaube ich auch für Schari spricht, gab 3 direkte Duelle, an denen Schari beteiligt war, 2-mal gegen Bosna, 1-mal gegen Westfalia, alle gewonnen.
Ja.
Also ist dann auch.
Ist auch der Unterschied
Spiel
am Ende,
da,
ne?
Genau.
Also das ist es dann halt auch einfach.
Genau. Bosna übrigens Hinspiel gegen Westfalia gewonnen. Also Westfalia hat alle direkten Duelle bisher verloren. Sprechen wir über Westfalia Dortmund. War schon die 5. Niederlage jetzt am Wochenende in dieser Saison. Dazu kommen 2 Unentschieden. Das ist eine ganze Ecke von dem entfernt, was sich der ambitionierte Verein vor der Saison ausgerechnet und ausgemalt hat. Warum tun die sich so schwer? Hast du einen Erklärungsansatz, eine Überlegung?
Nicht so richtig. Also klar, am Anfang war dann bei den ersten Niederlagen ganz viel Häme dabei in Dortmund. Der Verein hatte mal irgendwo gesagt, dass man irgendwie mit der ersten Niederlage erst an Landesliga rechnet. Man will ja eigentlich ein bisschen die Oberliga durchmarschieren etc. Es passt halt nicht dazu nach den 2 Saisons in der Kreisliga C und B, wo man keine sportliche Niederlage hatte, sondern nur ein Spiel am grünen Tisch verloren hat. Ist das dann schon jetzt im Verhältnis aber sehr viel. Ich hatte auch vor der Saison gedacht, dass ich nicht glaube, dass sie wieder ohne Verlustpunkt da durchgehen. Aber das ist jetzt dann, muss man einfach sagen, deutlich mehr als alle gedacht hätten, auch als Westfalia Dortmund selber erwartet hätte. Ich glaube, eine neue Erfahrung ist erstmal, du hast die direkten Duelle angesprochen, dass es auf einmal Gegner gibt in der Liga, die auf Augenhöhe sind. Mhm. Also in der B-Liga hatte Westfalia immer eine überragende Mannschaft, war aber auch damit dann die einzige Mannschaft. Ja. Da gab es dann vielleicht gute oder sehr gute Mannschaften, aber keine, die eigentlich zu viel Qualität für die Liga hat. Jetzt haben wir da oben 3 Mannschaften. Ich meine, man sieht es ja, dass der vierplatzierte Dorsfeld immer noch 9 Punkte auf Westfalia Dortmund sogar Rückstand hatte und dann insgesamt schon 17 auf Schari. Das ist halt eine Zweiklassengesellschaft an der Stelle. Und Westfalia ist aber in der ersten Klasse nicht alleine. So, das ist erstmal eine ungewohnte Situation. Und ich weiß auch nicht, wie sehr das jetzt in die Motivation gerade anfing reinzuspielen. Ne? Du hast vielleicht nicht so dieses Gefühl, da sind auch einfach viele Spieler, die höherklassig gespielt haben. Wenn man dann einige Ligen tiefer geht, als man eigentlich kicken könnte, hat man vielleicht einfach die Erwartung, hey, aber dafür steige ich auf. Das ist natürlich auch ein bisschen nervig, dann musst du dich schon erstmal wieder aufrappeln, wenn du merkst, hey, das wird gar nicht.
Ja, ja.
Und Selbstläufer und vielleicht sind wir jetzt das Team, das am Status quo was ändern muss, weil wir auf einmal die Jäger sind, das ist erstmal in der Vereinsgeschichte. Mhm. Wir hatten Ende der letzten Woche vor der Niederlage gegen Eintracht mit Mohamed El-Bouzati gesprochen, der sagt, die Stimmung sei immer noch gut. Moritz Temme sagte jetzt am Montag, ja, ein bisschen geknickt und niedergeschlagen sei man wohl schon. Das wird jetzt halt die zentrale Aufgabe, das wieder aufzurütteln. Ansonsten sportlich, ja, es ist die, warum auch immer, fehlende Durchschlagskraft. Also wenn sie verlieren, ist es oft das Gleiche, was dann Moritz Temme erzählt, dass sie zwar den Ball haben, aber, und das meint er durchaus selbstkritisch, daraus dann zu wenig machen und nicht nur, glaube ich, in den Chancen dann irgendwie scheitern, sondern auch sich schwer tun, dann wirklich viele davon herauszuspielen. Ich habe es jetzt nur gegen Schari gesehen, da gab es wenig Torraumszenen insgesamt, Vorteile für Schari, Westphal hat auch da viel Ball, hat den Ball wunderbar zirkulieren lassen, laufen lassen, aber hat so ein bisschen, hat so die Zielstrebigkeit, die Präzision, die Dynamik in die Tiefe gefehlt, also dass man einen guten, ja, Tiefenpass hatte, es auf einmal war einer alleine vom Tor oder so, sondern es war eher so viel wirklich erarbeiten gegen dann einen tiefstehenden Gegner dann auch oftmals, wenn man halt den Ball lange gehalten hat und ja, am Ende war es dann halt eine Einzelaktion, die das Spiel entschieden hat, ein Freischuss aus, glaube ich, 25 Metern und die hatte dann halt Schari auf seiner Seite. Ja, ich will auch nicht sagen, dass dann irgendwie der Knipser oder sowas fehlt, weil es, glaube ich, auch Unsinn, weil Justin Knights steht mit 22 Toren noch auf Platz 2 der Torjägerliste, also daran mangelt es dann ja irgendwie auch nicht, aber ja, es funktioniert nicht so richtig.
Wenn es erstmal läuft, dann läuft es richtig, weil Westfalia hat nach wie vor den klar besten Sturm, hat übrigens auch die beste Defensive der Liga. Also was diese beiden
89 Tore,
Parameter angeht, müsste Westfalia der Logik nach eigentlich weiter oben stehen oder zumindest enger dran sein.
Also sie gewinnen nicht knapp, sondern entweder überdeutlich oder nicht, so nach dem Motto.
Genau, das ist es. Vielleicht dann auch irgendwann, wenn es in so einem Spiel mal zwei Chancen gibt, die liegen gelassen werden, dass das vielleicht dann auch schon relativ zügig in die Köpfe reingeht. Gerade mit der Anzahl an Niederlagen im bisherigen Saisonverlauf. Plus, ich glaube, das hat auch ganz, ganz lange eine Rolle gespielt. Aus Gegnersicht, es gibt doch keine Mannschaft, gegen die du lieber gewinnen möchtest, als gegen die Mannschaft, die immer sagt, jo, wir wollen durchmarschieren, aber nicht nur in die nächsthöhere Liga, sondern auch noch die nächsten fünf gleich mit.
Da hat Schari haben Schari und Bosna einen kleinen Vorteil, weil sie sich ja, also ich würd schon sagen, dass die Mannschaften so qualitativ auf einem Niveau ungefähr sind. Also das sind alles Mannschaften, die eigentlich nicht in diese Liga gehören. Also das sagt hier eben, ist gerade kein Alleinstellungsmerkmal mehr von Westfalia. Aber Schari und Bosna haben es sehr demütig mal irgendwie so dargestellt und klar, wollen die hoch, sonst holst du nicht Valenti im Winter, ne, ist logisch. Aber ist nie so zum krassen Ziel, was jetzt passieren muss, erkoren. Westfalia ist das von Vereinsgründung an halt anders angegangen. Und klar, das führt jetzt dazu, dass, glaube ich, die meisten Vereine, wenn sie sich aussuchen dürften, einzuschlagen, würde vermutlich die Wahl auf Westfalia fallen.
Das ist so zumindest auch der Eindruck, den ich habe. Ja, mal gucken, wie man das vielleicht abgestellt bekommt, auch wenn man jetzt, glaube ich, sagen kann, mittlerweile würde man auch genauso gern Schari schlagen und irgendwie die erste Mannschaft sein, die Schari in dieser Saison besiegt. Die sind ja immer noch ohne Niederlage unterwegs. Auch das übrigens kann ein sehr guter Motivationsfaktor aus Schari-Sicht sein, zu sagen, jo, lass uns doch ohne Niederlage aufsteigen.
Ja, noch. Hat doch, glaube ich, lange keiner geschafft, oder?
Genau, also ich erinnere mich zumindest an nichts aus der A-Liga, ohne Niederlage hochzugehen. Das wäre schon definitiv ein Ausrufezeichen. Bosna, finde ich, macht es ein bisschen anders als Schari und Westfalia. Haben nicht so diese Transfers mit so viel Strahlkraft, wo man sagt, yo, Ex-Oberligaspieler wechselt zu Bosna. Warum funktioniert es bei Bosna trotzdem so gut, dass sie zwischen den beiden auf Platz 2 stehen?
Boah, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, ein gutes Kollektiv. Ich glaube, da, wie du schon sagst, gibt es nicht so die zwei, drei Spieler, wo man sagt, so ja, die tragen die alleine. Klar gibt es in der A-Liga ja noch relativ große Unterschiede in der Qualität, aber da gibt es ja nicht einen Stürmer, der irgendwie die Liga kurz und klein schießt. Haben sich im Winter auch ein bisschen zurückgehalten, haben das auch sehr bewusst so gesagt. Ich weiß zwar, dass man da trotzdem an dem einen oder anderen dran war und das eine oder andere gerne gemacht hätte, aber man wirkte da so recht entspannt. Ich glaube halt, dass Lothar Huber da auch noch ein Faustpfand ist, der Trainer, der ja der eigentliche Promi dieser Mannschaft ist, ne? Der frühere BVB-Kapitän, und der ist natürlich einfach auch sehr erfahren als Trainer. Und ich glaube, so eine, ich schätze ihn jetzt als, hat jetzt auch ein gewisses Alter, so eher als vielleicht als Pragmatiker ein, aber jemand, der halt auch sehr, sehr genau weiß, worauf es ankommt, welche Stellschrauben man stellen muss, um schnell Erfolg zu haben. Das ist in der Liga und bei der Mannschaft halt super passend. Ich glaube nicht, dass du da, dass es da der richtige Ansatz ist, wenn du sagst, hey, Jungs, ich habe jetzt hier die verrückte Taktik mehr ausgewählt, die wir jetzt einschleifen, damit sind wir vielleicht nicht im ersten Jahr erfolgreich, aber im zweiten, dritten dann überragend. Das ist ja gar nicht gefordert, sondern die wollen möglichst schnell, möglichst erfolgreich sein, und dafür scheint Lothar Huber der perfekte Mann zu sein. Hat er mit dem VfB Westhofen in Schwerte einen ähnlichen Weg bei seiner letzten Station hingelegt, und da waren zweimal hintereinander aufgestiegen, von der Kreisliga erst in die Bezirksliga, dann in die Landesliga, und ich glaube, das ist auch damals was sehr umkämpft in der A-Liga, das ist halt etwas. Wenn du das mal mitgemacht hast, dann hast du einfach echt einen kleinen Vorsprung vielleicht als Trainer, dass du dann weißt, worauf es ankommt. Ne? In dieser Liga mit so einer Art von Mannschaft, also für diese ganz spezielle Situation.
Ja, das wäre auch das, was ich sagen würde, also ganz, ganz stark im Kollektiv einfach, und auch, ich habe es vorhin einmal ganz kurz schon erwähnt, überhaupt nicht gut gestartet in die Saison, aber sich dann halt durch eine richtige Serie an Siegen ein ganz, ganz anderes Selbstverständnis erarbeitet und das auch irgendwie beibehalten. Und ich glaube, dass da ganz viel über Teamgeist irgendwie funktioniert. Das war dann auch im Spiel gegen Schari zu sehen. Also wirklich so, dass da jeder für jeden arbeitet und Meter macht und so keiner sich hängen lässt oder irgendwie untereinander irgendwie mal Diskussionen herrschen oder so. Ich glaube, das ist bei anderen Mannschaften schon ab und zu anders.
Man schafft sich irgendwie keine Probleme so richtig. Das, was du sagst, komplett. Und Haris Aletic, der zweite Vorsitzende, der so ein bisschen für die Kaderplanung zuständig ist und sag ich mal so das Sprachrohr des Vereins auch ist, da gibt es halt nie irgendwie so eine Zielsetzung, so wir müssen jetzt bei der Hallenstadtmeisterschaft das und das erreichen oder so, oder wir müssen das und das, oder so. Es gibt nie was einem so auf die Füße fallen kann so richtig, wo dann am Ende sagt, ja, aber guck mal, Misserfolg oder das lief nicht oder so, sondern es ist immer alles so sehr darauf bedacht, was gut läuft, das nehmen wir, und wenn was nicht so gut läuft, dann dann haben wir das vielleicht gar nicht erwartet oder so, dass wir irgendwie das Spiel gewinnen, dass wir in der Halle so und so weit kommen oder dass wir noch den und den dazu holen. Und es wirkt alles so sehr, darauf bedacht, was positiv passiert, nehmen wir gerne so an, das gibt uns Selbstvertrauen, und wenn wir einen kleinen Rückschlag haben, dann haben wir vielleicht nicht den größeren Erfolg gerade einkalkuliert gehabt oder so.
Ja. Unaufgeregt ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Adjektiv,
definitiv,
um das zu beschreiben. Noch einmal zurück zu Westfalia. Stimmung am Sonntag, glaube ich, wahnsinnig geknickt. Ein paar Stunden später, am Montagnachmittag, am Dienstag, sah das im gesamten Verein schon wieder ein bisschen anders aus. Ganz neue Entwicklung, die sich durch den Rückzug und die Vereinsauflösung des TuS Bövinghausen ergeben hat. Bring uns da mal auf den neuesten Stand.
Ja, von einem Mega-Durchbruch spricht Moritz Temme, der Vereinsgründer, sogar. TuS Bövinghausen hat sich über die letzten Jahre eine schöne Platzanlage errichtet an der Provinzialstraße, wo der Verein ja immer schon beheimatet war, mit schönem Kunstrasenplatz, Vereinsheim. Ich weiß gerade nicht, wie der Stand ist bezüglich des Vereinsheims. Das hat, glaube ich, schon mal bessere Zeiten erlebt. Also zumindest war es nicht mehr so voll da, als wir das letzte Mal dort mal vor Ort waren. Nicht mehr so wahnsinnig gut ausgestattet. Es gibt aber diese berühmt-berüchtigten Kabinen, die einfach auf Profilevel sind, und sprich, dieser Platz war begehrt, jetzt wo klar war, dass der TuS Bövinghausen ihn halt nicht weiter nutzen wird. Und Westfalia Dortmund hat den Zuschlag sozusagen bekommen von der Stadt Dortmund, wird da ab Juni trainieren und spielen und findet damit dann, so ist die Idee, langfristig eine neue sportliche Heimat, weil bislang sind sie in ihren 3 Jahren Vereinsbestehen immer woanders untergekommen. Zu Beginn am Mendesportplatz. Das ist ja so als die größere Platzanlage in Stadt nah. Es gibt da ja, lass mich lügen, ich glaube 2 Kunstrasenplätze und den Naturrasenplatz, der aber, glaube ich, vor allen Dingen für Rugby benutzt wird. Mehrere Plätze, das ist so der Ort, wo viele Vereine unterkommen, die neu gegründet werden, die vielleicht auch nicht so unbedingt einem Stadtteil zuzuordnen sind, sondern vielleicht einen gewissen kulturellen Hintergrund haben oder wie bei Westfalia Dortmund ja eher so ein Projekt sind statt ja. ein Verein, der jetzt irgendwie zu einem Stadtteil konkret gehört. Nach einem Jahr wollten sie dort weg oder mussten weg, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Und sind jetzt für die vergangene und nur die laufende Saison beim TuS Raam untergekommen. Jetzt hat der TuS Raam auch ein paar Mannschaften. Plus Westfalia Dortmund möchte die Jugend total aufbauen. Sie haben inzwischen insgesamt 10 Mannschaften, Senioren und Junioren zusammen, die im Spielbetrieb sind. Da wurde es einfach dann zu eng. Mhm. Maurice Temme erzählt gerne das Beispiel von den 40 Kindern oder Spielern, die auf einer Hälfte zusammen trainieren müssten und mussten. Und das ist ja keine Zukunft mehr. Ich glaube, es gab auch hier und da Probleme mal zwischen den Vereinen. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Deswegen war klar, dass diese Vereinbarung, die auf 2 Jahre ausgelegt wird, eben nicht verlängert wird, so beidseitig. Dann, klar, hat sich mit dem Aus von Bövinghausen für Westfalia natürlich eine Tür geöffnet, zu sagen, hey, wir können da halt eine neue Beherberger quasi finden und müssen uns das Ganze eigentlich nicht mehr so richtig mit einem anderen Verein teilen. Zwar kommt, wie auch zuvor, der FC Sandschak da dort unter, aber ich glaube, die haben 1 oder 2 Seniorenmannschaften, das war es dann auch, sprich, der ganze Jugendbereich und so weiter dürfte relativ, klar, der Westfalia gehören, viele Trainingszeiten, wo sie dann keine Kompromisse mehr eingehen können. Es ist noch nicht ganz klar, wie sie sich dann vor Ort, ich sag mal, auch entfalten können. Mhm. Also es ist halt eben so, dass einige Dinge da offenbar auch vom TuS Bövinghausen Eigenleistungen erstellt worden sind, Stichwort Kabinen. Das ist jetzt nichts, glaube ich, was alles durch die Stadt oder so dann aufgebaut wurde, sondern vieles, weil der Verein es einfach gemacht hat. Sprich, das könnte jetzt aber auch einfach zur Insolvenzmasse noch gehören. Deswegen ist noch nicht klar, was genau davon jetzt alles übrig bleibt oder was vielleicht die Westfalia separat nochmal irgendwie dann die Nutzung dafür, sag ich mal, die Nutzungsrechte erlangen muss, wie auch immer. Sind jetzt auch, glaube ich, keine Experten dann, wie das im Zweifel bestellt ist. Sprich, es ist nicht so, dass Maurice Temme oder jemand von Westfalia in die Kabine rennen kann und aus blau-rot-schwarz irgendwie weiß-blau machen kann mit dem Farbeimer. So einfach ist es nicht. Aber ich glaube, die Platzkontingente, die Platzkapazitäten, die sind auch erstmal das Wichtigste für den Verein.
Das definitiv. Vor allem, wenn die Jugend noch weiter ausgebaut werden soll. Es gibt noch die Frauenmannschaft, die auch schon am Spielbetrieb teilnimmt und so. Also
2 Seniorenmannschaften auch noch, also 2 Männermannschaften.
Ja. Schon verständlich, dass man da dementsprechend euphorisch ist bei Westfalia Dortmund.
Und sie haben im untersten Jugendbereich, glaube ich, auch schon irgendwie in der F-Jugend oder sowas. Irgendwo haben sie 3, 4 Mannschaften. Das heißt, wenn es dem jüngsten Kinderbereich gut gelingt, viele Mitglieder zu gewinnen, die gehen dann ja erstmal hoch, dann hast du da die vielen Mannschaften und wenn du es denen wieder gelingt, gute viele zu gewinnen, dann setzt sich das natürlich immer so durch und dann werden aus 10 ganz schnell auch mal 15 oder 20 Mannschaften in wenigen Jahren.
Wenn du dann mit einer eigenen Anlage irgendwie werben kannst, die im Idealfall auch noch drumherum infrastrukturell ziemlich gut aufgestellt ist und ich glaube, wenn die Kabinen jetzt irgendwie Insolvenzmasse werden und nicht so genutzt werden können, wie sie jetzt gerade da stehen, dann ist Maurice Temme einer, der da dann selbst investieren wird oder auch Hand anlegen.
Das stimmt.
Mit seinen Firmen. Also ich glaube,
das Netzwerk ist da, um da ganz schnell ganz viel draus zu machen.
Das definitiv. Wird denn in der nächsten Saison Bezirksliga-Fußball an der Provinzialstraße gespielt? Boah. Wie schätzt du die Chancen von Westfalia ein? Die haben noch die beiden direkten Duelle gegen Schari und gegen Bosna.
Wobei gegen Schari ist ja fast so ein Must-Win. Jetzt, wo es dann eher darauf ankommt, statt Schari zu schlagen, einfach keinen Boden mehr zu verlieren auf Bosna, die das Spiel schon weg haben eben. Mhm. auch das ist sehr abhängig von dem Ausgang dieses Özbeş-Spiels von Bosna. Aber man muss natürlich erstmal sachlich konstatieren, dass alles gegen Westfalia läuft. Die Dynamik ist so, die Rückrunde ist halt durchwachsen. Haben jetzt 2-mal in Folge verloren. Bosna ist ganz gut rausgekommen, haben klar gegen Schari verloren. Dann dieses Spiel gegen Özbeş, aber ist halt auch gegen Schari dann gewesen, ne? Ja. Das Ding. Ich glaube, also mein Geld würde ich auf Bosna setzen, aber es wird, glaube ich, nochmal richtig eng. Ich glaube schon, dass wir da noch mit sehr großen Augen auf diesen Platz 2 und Platz 3 schauen werden, dass vielleicht das direkte Duell entscheidend sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass das eines der großen Highlights der Dortmund Amateurfußballsaison sein wird, weil das ist ja, glaube ich, auch etwas, was so noch nicht richtig ausgesprochen ist, aber viele auch so gilt, dass das Team in den Entscheidungsspielen gegen den Vizemeister aus der Kreisliga A2, stand jetzt der VfL Hörde, und dann den Vizemeister der Kreisliga A Siegen, gegen den es dieses Jahr um die in den Relegationsspielen um die Bezirksliga-Aufstieg geht, tendenziell ist das Team Favorit aus der Liga. Ich glaube, wahrscheinlich nicht so doll wie man meint gegen VfL Hörde gerade, die ja auch noch sich mit dem TuS Holstein-Sommerberg um Platz 1 streiten, also das ist ja auch noch nicht durch. Sprich, da wird es noch das eine oder andere heiße Duell geben, mit ganz, ganz leichten Vorteilen Sarajevo Bosna aktuell. Mhm. Ja, auch da ist es ja natürlich dann spannend zu sehen, wie erholen sie sich von dem Vorfall letzte Woche, der genau. Sowohl sportlich, das ist ja auch wieder wichtig, ne, sie lagen halt sportlich auch zurück und es war nicht so eine Nummer wie klares Spiel für Bosna und auf der neben dem Platz passiert irgendwie Mist, der dann das Sportliche quasi betüncht, sondern es ist Mist passiert neben dem Platz, plus sportlich waren sie nicht gerade auf der Siegerstraße.
Die Woche davor gegen Schari verloren.
Ja.
Also.
Ja, stimmt, das war die Woche davor direkt, ja. Das
will ich jetzt niemandem andichten oder so, aber es sind so die Grundvoraussetzungen, um vielleicht mal auch einen Negativlauf in Anführungsstrichen zu starten. Also auch da bei Bosna gerade ganz viel Arbeit, glaube ich, für den Kopf notwendig. Westfalia hat nur noch 7 Spiele. Von den 3, glaube ich,
das ist auch
das schwierigste Programm. Spiel noch gegen Schari und Bosna natürlich. Spiel noch gegen Germania, Spiel noch gegen Dorstfeld, Spiel noch gegen Kirchlinde, die auf jeden Fall in der Rückrunde besser gestartet sind, als sie in der Hinrunde gespielt haben.
Haben gegen Dorstfeld auch verloren, Öspel. Kann das sein? Ja.
Haben auch noch das Spiel gegen Öspel, die jetzt kurz davor waren, Bosna zu schlagen. Also Westfalia muss sich, glaube ich, in jeder Woche richtig strecken, um als Sieger vom Platz zu gehen.
Ja, definitiv.
Und bei dem Programm dann, wie viele Punkte wissen wir jetzt nicht genau, aber mindestens 4 wahrscheinlich aufholen zu müssen, das ist schon eine echt hohe Hausnummer und
es fehlen so ein bisschen die Argumente, die klar für Westfalia sprechen.
Ne? Genau. Ja. Gerade auch der Trend jetzt mit der Niederlage und wird definitiv schwierig. Ich würde es auch so machen. Ich habe es auch im Podcast mit Linus vor ein paar Monaten müssten es, glaube ich, jetzt schon gewesen sein, dass es am Ende die Reihenfolge Schari Bosna-Westfalia wird. Dabei bleibe ich jetzt natürlich erst recht. Habe aber trotzdem auch weiterhin sehr viel Spaß an dieser Liga.
Auf jeden Fall. Es wird ja jetzt auch nicht weniger unterhaltsam, dadurch, dass es an Komplexität gewinnt mit der Nummer mit Bosna gegen Öspel jetzt. Das macht es ja dann irgendwie noch spannender, weil diese sportliche Auseinandersetzung jetzt einfach noch komplizierter wird, noch mehr sich verlagert. Sprich, das ist dann für uns ja als Journalisten auch einfach eine coole Situation, auch wenn es unschön ist, was am Sonntag passiert ist, aber das entsprechend begleiten und einordnen zu dürfen.
Und spannend wird natürlich auch der Blick dann schon auf die nächste Saison, wenn Schari rechnerisch Meister wird. Ich glaube, dann wird die Planung erstmal richtig hochgefahren und vielleicht gibt es dann auch wieder den ein oder anderen Transfer, der für ganz viel Aufmerksamkeit sorgt. Vielleicht sagt Schari aber auch, ich habe letzte Woche mit Axel Schmee, dem sportlichen Leiter, über die Kaderplanung gesprochen. Da waren 14, 15 Zusagen aus dem aktuellen Kader. Die vermeintlich prominentesten Namen fehlten noch. Also da wird vielleicht schon erst nochmal abgewartet, ob es mit der Bezirksliga auch wirklich klappt.
Welche Ambitionen man dann hat.
Aber genau.
Da machen sie es, glaube ich, auch gut, noch nicht groß drüber zu sprechen, sondern zu sagen, hey, wir spielen noch in der A-Liga. Wird man jetzt, glaube ich, nicht von Schari hören zu sagen, aber nächstes Jahr wollen wir in die Landesliga.
Definitiv. Das halte ich auch für ausgeschlossen. Und was für Schari gilt, gilt natürlich auch für Bosna und für Westfalia. Auch da wird es sehr, sehr spannend, was sich personell bis zum Sommer, bis zur nächsten Saison tun wird. Wir sind uns einig, Schari, Bosna, Westfalia. Lassen uns gern eines Besseren belehren und hoffen im Idealfall darauf, dass es möglichst lange spannend bleibt und im Idealfall auch am drittletzten Spieltag noch spannend ist, wenn Westfalia gegen Bosna spielt.
Unbedingt.
Also das ist, glaube ich, das Spiel, das sich ganz, ganz viele rot im Kalender markieren können. Und ich bin mir sicher, dass wir da wieder Zuschauerzahlen erleben werden, die an den am vierstelligen Bereich kratzen werden.
Ja, glaube ich auch.
Also, das ist schon sehr, sehr schön. Darauf freuen wir uns. Wir freuen uns auch auf die nächste Woche. Dann sind wir nämlich wieder da mit der nächsten Folge. Werden dann ein anderes Thema für euch haben als die Kreisliga A1 Dortmund. Es sei denn, da passieren ganz, ganz verrückte Dinge in den nächsten 7 Tagen. Wer sich dann melden wird, weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf.
Ich auch nicht. Habe ich nicht im Kopf.
Es werden aber mindestens zwei Personen hier für euch stehen und über Fußball reden, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Bis dahin müsst ihr trotzdem nicht auf uns verzichten. Wir haben natürlich ganz, ganz viel, nicht nur was Kreisliga angeht, sondern auch alles aus dem überkreislichen Fußball bis hin zur Oberliga Westfalen für euch. Lest uns weiter auf n.de/dosport. Hört uns gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Guckt uns auch gerne zu, wenn wir über Fußball reden. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut.
Ciao, ciao.